Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast.
Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Kork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Sine Wolfmeier, Digital Transformation and Product Labs Head of Top 100 Clients Delivery bei Credit Suisse und Vizepräsidentin für Data Analytics und Digital Strategy bei den 100 Top-Klienten von Credit Suisse. Und die Sine, die kam zu ihrem PhD-Studium durch Skifahren in den Schweizer Bergen. Und sie hat Programmieren von komplizierten Finanzmodellen mitten im Studium mit Hilfe von amerikanischen Professoren auf YouTube gelernt. Und als es richtig fortgeschritten war, hat sie die restlichen Kniffs bekommen, indem sie gepostet hat und Hilfe bekommen hat. Und Sine hört Podcasts beim Joggen und wollte früher mal Modedesignerin werden. Herzlich willkommen, liebe Sine.
Hallo Anne, hallo Philipp. Ich freue mich, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Und hast du mich schön eingeführt und stimmt auch alles so, Anne.
Super. Dann bevor wir zum Thema übergehen, das kann ich nicht irgendwie unkommentiert lassen natürlich. Du hörst Podcasts und das ist natürlich eine super Vorlage. Beim Joggen hörst du Podcasts. Waren wir auch mal schon mit dabei auf deinen Ohren beim Laufen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar der Podcast von der Katharina Schüller. Und ich glaube, sie hatte auch in einem der letzten Sätze erwähnt, dass sie immer noch mal 100 Schritte extra geht, meine ich, beim Joggen. Das ist so ihre kleine List, damit sie immer noch mal ein bisschen weiter joggt, als sie eigentlich geplant hatte. Da, an den Podcast erinnere ich mich noch.
Ja, und es freut mich als Sesselsportlerin, dass ich endlich mal so zum Sport gekommen bin. Aber du kamst also zum PhD-Studium durch Skilaufen. Wie kam das und kann man daraus etwas lernen für die Digitalisierung?
Ja, ich bin, wie man vielleicht an meinem Dialekt hört, ja aus Süddeutschland und bin der Schweiz schon immer sehr verbunden. Meine Oma kommt vom Bodensee und als Kind war ich eben auch schon oft in der Schweiz. Ich muss sagen, deshalb ist die Schweiz war mir schon im Herzen sehr nahe und deshalb war ich auch oft Skifahren. Ich bin früher auch Skirennen gefahren und ja, deshalb war ich oft in den Bergen und war eben auch mit Kollegen zusammen Skifahren. Und da hat mich einer dann darauf hingewiesen, dass doch eine Stelle an der Universität St. Gallen frei wäre zum Promovieren, dass das doch ganz gut zu mir passen würde. Und dann habe ich ja wirklich relativ spontan gesagt, ja, kann ich mir nach dem Skifahren mal anschauen. Und ich erinnere mich auch noch im Bewerbungsgespräch hatte ich noch diese berühmten Augenringe vom Osterskifahren, weil ich eben die Brille auf hatte. Und ich weiß nicht, ob man jetzt für die Digitalisierung was von diesem Zufall lernen kann. Es ist auf jeden Fall Augen offen halten, Möglichkeiten sehen und wahrnehmen auch. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist.
Sag mal, Sine, würdest du heute jungen Menschen immer noch empfehlen, ein PhD zu machen? Ich habe das auch sehr genossen und ich würde es tatsächlich auch eigentlich empfehlen, aber man verliert relativ viel Zeit, während die Welt sich unglaublich schnell dreht. Dann hat man manchmal das Gefühl, dass das, was man da produziert, von sehr, sehr wenigen Menschen gelesen wird. Aber wie siehst du das? Ist das immer noch was Sinnvolles?
Ja, ich glaube, Philipp, ich weiß, was du meinst und ich stimme dem auch so zu. Im Nachhinein muss ich sagen, man denkt manchmal, okay, was hat mir das jetzt gebracht? Und das ist sicherlich nur eine Perspektive, die Karriereperspektive, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, für mich war es eine intrinsische Motivation. Ich denke, ich wollte einfach was Neues lernen, neues Skillset lernen und deshalb habe ich mir auch was Programmieren ausgesucht von komplexen Finanzmodellen, weil das etwas war, was ich eben nicht konnte und was für mich eine große Herausforderung darstellt. Und das ist eigentlich für mich das eigentliche Ziel des PhD war jetzt weniger der Inhalt, als mehr eine große Aufgabe zu meistern und zu Ende zu führen. Ich glaube, das war das Ziel. Und ob ich es jetzt heute nochmal machen würde, ich weiß es nicht. Ich denke, im Nachhinein wäre gut gewesen, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit im Job zu verbringen. Auf der anderen Seite, in meinem heutigen Job hilft es mir enorm, dass ich Programmierkenntnisse habe, dass ich eben Data Analytics einordnen kann, dass ich sage immer, dass ich beide Sprachen spreche. Ich spreche die Sprache des Projektmanagers und von der Managementseite, aber ich kann eben auch die Programmiersprache und ich kann mich mit jemand hinsetzen und sagen, erklär es mir mal, warum dauert das jetzt so lange? Und dann kann ich mir auch einen Code anschauen und da eben auch mal durchgehen. Und von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich es richtig oder für mich persönlich war es richtig, ob ich es jetzt jedem empfehlen würde. nicht uneingeschränkt, würde ich sagen.
Wir reden ja später noch ein bisschen mehr über digitale Kompetenz. Mhm. Aber ein Punkt kann man sicherlich aus dem PhD mal rausziehen, dass man einfach gezwungen wird, sich mal mit dem Thema etwas tiefer und fundierter zu beschäftigen und nicht immer nur die 3-minütigen YouTube-Videos, die auch ihre Berechtigung haben. Und das ist etwas, wofür ich auch persönlich ziemlich dankbar bin, einfach mal das Privileg, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde, das brauchen wir ab und zu auch noch in unserer heutigen sehr schnelllebigen Zeit.
Ja, was man sicherlich auch mitnimmt oder was ich mitgenommen habe, ist eben die Fähigkeit, mich selbst zu strukturieren, selber zu lernen, auch das Richtige für einen zu suchen. Was ich auch sicherlich gelernt habe, muss ich sagen, ist das Einordnen eines Themas. Also mein Professor war schwierig zum Deuten, was, sagen wir mal, in welche Richtung es gehen soll. Und das musste ich auch erst lernen, was jetzt die richtige Richtung ist, wie man eben auch einen Professor oder einen Betreuer managt, aber auch wie ich eben Masterstudenten und Bachelorstudenten manage. Also ich denke, das hat auch sicherlich so ein Kommunikationselement, wo ich gelernt habe, wo man eben genau zuhören muss, was meint jemand, in welche Richtung muss es, soll es gehen, damit das nachher auch erfolgreich wird.
Genau, liebe Sine, also vom Doktorstudium ab in die Credit Suisse, so Traditionsunternehmen, 1856 gegründet, ja. In 2021 ausgezeichnet von Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey zur Best Bank for Ultra High Net Worth Clients und zum zweiten Mal im Rahmen der Banker Global Private Banking Awards ist die Bank ausgezeichnet worden mit Best Private Bank for Entrepreneurs. Das ist eine der anerkanntesten Banken, also gehört zu den 30 größten Banken. Und jetzt würden wir gern wissen, wie schafft es eine solche traditionsreiche Bank mit weltweit mehr als 47.000 Mitarbeitenden mit den Zeiten mitzugehen. Offensichtlich haben sie etwas Gutes gemacht in der Vergangenheit. Hast du da für uns Einsichten?
Ja, ich würde sagen, da hast du recht, auch mit den ganzen Awards, und das ist sicherlich auch eine langfristige Sache. Ich habe in einer meiner früheren Rollen auch schon mal diese Awards betreut, und da werden auch explizit ja Kunden befragt. Das ist also jetzt nicht intern, dass Mitarbeiter sagen, wir finden die Bank toll, sondern das ist wirklich, kommt von den Kunden, auch von den größeren Kunden, die dann dort mitmachen. Und ich glaube, was eben so eine traditionsreiche Bank auszeichnet, ist Vertrauen über viele, viele Jahre. Und wir haben eben auch Kundenberater, die viele Jahre schon für uns arbeiten und Kunden betreuen. Und eben dieses Ultra-High-Segment ist ein sehr komplexes Segment, was Internationalität und Jurisdikationen, also rechtliche Rahmenbedingungen angeht. Es gibt aber Privatpersonen, es gibt Unternehmen, also die Strukturen sind sehr vielfältig und komplex. Und ich glaube, da haben wir eben wirklich die Mitarbeiter, die Strukturen verstehen, die sind sehr individuell. Und da würde ich sagen, kommt auch die sehr gute Betreuung dann her.
Meinst du also Innovation, also Bedarf Individualität?
Ich würde sagen, da muss man ein bisschen aufs Segment schauen. Und wir haben jetzt gerade vom Ultrasegment gesprochen. Das ist ja auch das Segment, was ich betreue, eben diese Top 100 Kunden. Und da versuchen wir eben momentan auch eine passende Datenstrategie zu definieren. Und es gibt sicherlich, das muss auch so wie so ein Baukastensystem gesehen werden, es gibt sicherlich Elemente, die haben alle von diesen Top 100 gemeinsam oder Produkte, die sie alle kaufen. Und dann gibt es sicherlich sehr individuelle Konstrukte, und da muss man eben auch drauf eingehen. Und das ist gar nicht so einfach, das in den Daten dann abzubilden, also sowohl standardisieren als auch individualisieren. Ich glaube, in dem Spannungsfeld befinden wir uns.
Also ich glaube, das ist was echt Spannendes, die Top 100. Also da verbirgt sich sehr viel Mysterium, vermutlich auch ein bisschen dahinter. Und kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erklären, welche Rolle können da Daten spielen? Du hast schon gesagt, einerseits erwarten diese Kunden ja wahrscheinlich auch unglaublich viel Professionalität. Gleichzeitig versucht ihr natürlich auch mit Daten das alles zu optimieren über Algorithmen. Wie ist da diese Spannung zwischen persönlichen Kontakt und dann andererseits dieser Technologienutzung, um auch die Services besser zu machen?
Ja, danke Philipp, das ist eine gute Frage, und ich glaube, da muss man auch immer das Optimum für jeden Kunden finden. Also es gibt eben Kunden, die sehr viel selbstständig machen möchten und vielleicht immer mal wieder ein Alert brauchen, dass der Preis jetzt gestiegen ist oder dass es einen Kündigungstermin gibt für eine Hypothek zum Beispiel. Und dann gibt es aber andere Kunden, die wollen wirklich den persönlichen Kontakt, die wollen die Diskussion. Und ich glaube, Daten können da immer nur unterstützend sein. Also die können die Basis schaffen, das ist auch unser Ziel. Also der Kundenberater als Schnittstelle zum Kunden, der wird immer bleiben. Und da der soll auch gar nicht, also das ist nie das Ziel, dass es den nicht mehr gibt in diesem Ultrasegment, sondern wir wollen den Kundenberater unterstützen, dass er den Kunden eben bestmöglich betreuen kann, was jetzt die Produkte angeht, die Diversifikation, die Risikostreuung, solche Themen, die können wir mit Daten natürlich gut modellieren oder auch Szenarioanalysen machen und sagen, okay, wenn du jetzt die Yacht in Dubai kaufst, dann verändert sich dein Portfolio in die und die Richtung. Wir würden vielleicht eher dazu raten, die Yacht, ich weiß es nicht, in Frankreich zum Beispiel zu kaufen, weil aus steuerlichen Gründen besser, passt besser in dein Portfolio. Das ist nur eins der Beispiele, wo man sagt, man kann mit Daten eben die Entscheidung des Kunden mit unterstützen. Aber entscheiden muss letztendlich immer noch der Kunde.
Ja, also gut, dass du das mit der Yacht jetzt gesagt hast. Das war eine Frage, die mir auf der Seele lag. Ja, gut, dass wir das auch beantwortet haben. Nee, aber mal ernsthaft, inwiefern haben sich denn auch so die, sagen wir mal, das Anspruchsdenken, die Kundenwünsche eurer Kunden verändert? Also es gibt ja auch gerade sehr viel Diskussion, was ist überhaupt noch die Daseinsberechtigung von Banken? Ja, jetzt gibt es eine autokratische Antwort und so, aber vielleicht kannst du mal ganz unverwoben so ein bisschen deine Sicht der Dinge für uns schildern und für unsere Zuhörerinnen.
Ja, also ich glaube schon, dass die großen Banken immer noch ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie eben auch eine sehr breite Wertschöpfungskette abdecken. Und ich denke sicherlich im niedrigeren Segment, wo es nur um einfache Zahlungen geht, da haben wir ja viele Konkurrenten, würde ich sagen. Und da ist auch N26 oder Revolut, also die Neobanken sind da sicherlich konkurrenzlos günstig, muss man auch sagen. Aber wenn man sich so die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, insbesondere für globale, komplexe Kunden. Ich glaube, da haben wir immer noch einen großen Selling Point plus eben dieses Vertrauen, was über viele Jahre gewachsen ist. Und plus der Standort Schweiz, muss man auch noch sagen, der generiert auch Vertrauen bei den Kunden. Ich würde sagen, das ist so die Unique Selling Proposition, sage ich mal, von großen Banken. Was nicht heißt, dass man das Thema Technologie irgendwie den Tech-Playern überlassen kann. Ich denke, das kann auch nicht, also es geht um ein ideales Zusammenspiel eigentlich von diesem Vertrauen, diesem altbewährten Setup plus eben Unterstützung von Technologie. Und ich glaube, in dem Umfeld sind wir noch am Experimentieren, was für welches Kundensegment das ideale Setup ist.
Liebe Sinat, also Bilanzsumme 800 Milliarden Schweizer Franken haben wir gelesen. Mhm. Macht es das besonders schwer, dass man mit dem Geld von anderen Menschen zu tun hat, dass man sich digitalisiert?
Wie meinst du die Frage, Anne?
Ich meine, also ist man gehemmt durch die Regularien, die da sind, bestimmte Sachen zu machen? Kann man sich austoben, ganz normal, wie jede andere Firma im Digitalisierungsbereich? Oder gibt es da andere Hürden, die ihr nehmen müsst als Bank?
Das ist sicherlich, würde ich sagen, der zweite wichtige Punkt neben eben Digitalisierung ist immer auch die regulatorischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, das kommt immer im Schritt 2, wenn es nicht parallel sogar auf Schritt 1 ist, was ist möglich und was ist erlaubt. Und wir sind natürlich extrem darum bemüht, auch mit den Daten der Kunden sensibel umzugehen, die entsprechend zu speichern. Und da gibt es natürlich extrem viele Vorgaben, wo und wie zum Beispiel Daten erhoben werden dürfen und gespeichert. Also nur ein Beispiel, eben Daten, die in der Schweiz erhoben werden, die müssen in der Schweiz bleiben. Das heißt, wenn wir eine Lösung als internationale Bank haben möchten, dann müssen wir irgendwas, und das haben wir gebaut, eine Cloud-Lösung finden, die aber trotzdem an den Schweizer Server andockt. Und dann gibt es eben so eine sogenannte Data Bridge, die Daten von der Cloud in die Schweiz spielt und eben nach draußen. Aber diese Bridge, die unterliegt den Regularien. Also es dürfen dann nur Daten, zum Beispiel aggregiert die Schweiz verlassen, nicht auf Einzelkundenbasis und so weiter. Natürlich, wir brauchen die Daten auch zum Steuern der internationalen Bank. Das heißt, also ganz auf die Daten kann man nicht verzichten, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ganz wichtig. Und ich würde sagen, das ist auch was ich immer im Hinterkopf habe. Also die erste Frage ist immer, haben wir die Daten für die Frage, die gestellt wird? Und die zweite ist, dürfen wir die Analyse überhaupt fahren? Und das muss Hand in Hand gehen.
Ich finde mal ganz wichtig, Sina, vielleicht darf ich da reinkritschen. Also das Data-Thema ist auch eins meiner Steckenpferde. Was ist der Mehrwert, der dadurch generiert wird? Ja, und ich finde, das ist eine Frage, wo wir uns manchmal schwer tun, die präzise zu beantworten. Deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen deine Sichtweise hören, Daten sowohl für den Kunden als auch für euch als Bank. Was kann man damit machen? Was sind so eure Use Cases? Natürlich nur über das, was du reden darfst, aber was sind so die Punkte, wo ihr sagt, hier können wir beim Kunden einen echten Mehrwert generieren und hier generiert es auch bei uns vielleicht für eure internen Prozesse einen Mehrwert? Gibt es da so typische Use Cases oder Beispiele, die du nennen kannst?
Ja, vielleicht erstmal zum Hintergrund, wie Daten eigentlich bei uns aufgebaut sind. Das muss man natürlich auch wissen. Also historisch werden die Daten in über 2000 verschiedenen Systemen erhoben. Das heißt, auf der einen Seite, wenn du jetzt ein Konto mit uns in der Schweiz eröffnest, dann bist du vielleicht der Dr. Philipp Ramin. Wenn du jetzt in Singapur das Konto eröffnest, bist du vielleicht nur P. Ramin. Und dann geht die Problematik eigentlich schon los. Wie kann man dein Konto in Singapur und dein Konto in der Schweiz zusammenführen? Wie können wir sicherstellen, du bist die gleiche Person? Also das ist immer der erste Schritt. Also welche Daten gibt es und wie können wir die Daten dann auch zusammenführen? Und sonst mit den Daten, da haben wir jetzt in den letzten Jahren angefangen, eben auch mit Design Thinking Principles zu arbeiten, dass wir Teams zusammenstellen, wo wir eben einen Projektmanager haben. Dann haben wir hier einen Machine Learning Spezialisten. Dann haben wir einen Data Ontology Spezialisten. Also das ist einer, der die Kategorie definiert, also wie berechne ich zum Beispiel einen Gewinn von einem Kunden, über welchen Zeitraum. Und so haben wir verschiedene Spezialisten, die in so interdisziplinären Teams arbeiten, normal 8 bis 10 Leute. Und so versuchen wir schnell einen Prototyp mal auf den Markt zu bringen. Und die Frage von dir, was ist zum Beispiel ein Beispiel, was wir momentan machen? Wir arbeiten sehr, sehr, sehr speziell auf der Risiko- und Compliance-Seite. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten 2 Jahren so ein Country-Risk-Dashboard aufgebaut, das sehr granular aufzeigt, was sind eigentlich die Länderrisiken, die wir haben. Und das war eben davor sehr, wie soll man sagen, sehr grob, sage ich mal. Zum Beispiel Nestle als Beispiel ist ja ein Schweizer Unternehmen. Mit einem sehr groben Algorithmus wird man das alles als Schweiz-Risiko einordnen, weil es ein Schweizer Unternehmen ist. Aber Nestle, wissen wir alle, ist sehr ein globales Unternehmen mit vielen, vielen Ländern oder aktiv in vielen Ländern. Und das kann man eben spezifisch dann unterteilen und dann die Risiken noch genauer messen. Also das sind vor allen Dingen, wir kommen vor allen Dingen momentan von der Risikomanagement-Seite.
Philipp, haben wir P. Ramin und Alcoac müssen sich abstimmen.
Die Daten synchronisieren, nein.
Genau.
Auch auf das Kompetenzthema tatsächlich auch mal konkret drauf eingehen. Ich meine, so was ich jetzt mitnehme, Daten spielen natürlich auch bei euch eine zunehmende Rolle. Es kommt auch darauf an, hier wirklich die Schattierungen zu verstehen und was hat das für dich jetzt auch mit Datenkompetenz zu tun? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen erläutern, wie weit sind Banken, wie weit seid ihr im Bereich der Datenkompetenz? Was tut ihr in diesem Bereich, um Datenkompetenz aufzubauen?
Ja, also gute Frage, immer wieder wichtig, auch mit dem Thema Datenkompetenz. Ich würde sagen, in der Rolle, wo ich jetzt momentan arbeite und das Team, wo wir eben viel mit Daten arbeiten, da spielt Datenkompetenz eine sehr große Rolle. Also Datenkompetenz im Sinne von, für mich ist es auf der einen Seite ja die Daten verstehen, auch die Annahmen hinterfragen, was steckt in den Daten. Das ist das eine. Und das andere, was sicherlich dann auch dazu kommt, ist das ganze Thema mit Statistik, dass ich eben nachher, wenn ich eine Auswertung fahre, die auch entsprechend einordnen kann. Ich glaube, das hat für mich auch mit Datenkompetenz zu tun, weil wir das eben sehr häufig brauchen und wir immer wieder feststellen, dass wenn man dann mit einem Business oder von jemand wirklich von der Front spricht, sie sich manchmal schwer tun mit der Einordnung der Ergebnisse. Und deshalb, die Datenkompetenz, würde ich sagen, ist bei uns so ein bisschen Learning on the Job. Teilweise haben wir eben Data Scientists, die wirklich einen starken Datenbezug haben, aber denen fehlt natürlich dann wieder der Bankbezug, um eben dann die entsprechenden Insights fürs Business zu generieren. Deshalb auf der einen Seite muss diese Datenkompetenz sein, auf der anderen Seite dann auch das Verständnis vom Bankgeschäft. Und da an der Schnittstelle, da muss man sich dann noch weiterentwickeln.
Also das Domänen-Know-how letztlich dann und auch die Verzahnung daraus.
Genau, eben, dass eben die Daten stehen ja immer im Kontext und der Kontext ist bei uns eben Banking oder die Finanzindustrie oder die FINMA, das ist unser Regulator. Und dann kann ich natürlich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, fancy Analysen fahren, die super toll aussehen von der Datenperspektive. Aber wenn die FINMA oder unsere Kunden nicht danach fragen, dann bringt mir das nichts. Deshalb muss es immer Hand in Hand gehen und das ist wie mein persönliches Mantra, dass ich immer sage, okay, auf der einen Seite, was ist eigentlich die Frage, die wir versuchen zu beantworten und welche Daten gibt es? Nur wenn das zusammenpasst, haben wir eine Lösung.
Absolut.
Sine, du bist Teil von einem Komitee in der Bank, die sich um die digitale Transformation kümmert. Mhm. Und uns würde interessieren, wie wichtig ist es, solche Komitees zu bilden, deiner Meinung nach, in Unternehmen und alle zusammenzubringen oder zumindest einen repräsentativen Teil von einem Unternehmen zusammenzubringen, um das Ganze voranzutreiben. Ist das so eine Art Crowd Intelligence, was ihr da benutzt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man muss eben Plattformen schaffen, um sich auch austauschen zu können, um neue Ideen zu generieren. Und dazu ist es wirklich immer wichtig, auch, ich nenne es jetzt mal Cross-Divisional Platforms, also Plattformen, die über verschiedene Länder, über verschiedene Funktionen hinweggehen, weil wir stellen oft fest, dass man eigentlich nur durch Zufall erfährt, dass jemand die Daten hat, die man gerade sucht oder die Auswertung schon mal vor 5 Jahren gemacht hat, vielleicht mit einem anderen Datenset, aber der weiß, wie man das aufbaut und irgendwie wir versuchen das ein bisschen zu institutionalisieren, dass man eben eine Plattform bietet, um sich auszutauschen, um mehr Ergebnisse dann auch zu generieren. Und weil digitale Transformation ja auch ein neues Spielfeld, Themenfeld ist, braucht es auch so Plattformen und die können ganz vielfältig aussehen. Also es können eben Peer-to-Peer-Learning sein, dass man mal eine kleine Gruppe macht, die sich über Artificial Intelligence austauscht. Dann gibt es wieder eine andere Gruppe, die tauschen sich eben über einen speziellen Datentyp aus, wie der gespeichert werden kann oder muss und solche Themen. Dann gibt es natürlich wieder ganz klassisch Frontalunterricht, dass jemand berichtet, irgendwie von Google, wie zum Beispiel Google das macht. Also gibt es auch ganz verschiedene Formen, würde ich sagen. Und das Komitee ist eigentlich ja nur dazu da, um dem ein bisschen eine strukturierte Plattform zu geben. Und da gibt es natürlich dann immer noch Seiten-Meetings und Seiten-Happenings, die da noch stattfinden.
Ja, mal ganz offen gesprochen, das hört sich ja schon so ein bisschen danach an, dass das eben auch, dass ihr so ein bisschen ein Nukleus darstellt, so ein bisschen ein Inner Circle oder ein Expertengremium. Wie viel von dem, was ihr da diskutiert, auch von den Themen, ich meine, du bist ganz tief in dem Data-Thema drin, ja. Wie viel von dem kriegt die Breite der Organisation mit? Ja, ihr habt ja fast 50.000 Mitarbeitende. Mhm. Meine Erfahrung ist immer, dass es nach wie vor sehr schwer ist, es in die Breite zu bekommen. Man hat sehr viele Leuchtturmprojekte, sehr viel engagierte Komitees und Arbeitsgruppen, aber es fehlt so ein bisschen am Breitenverständnis. Kannst du das bestätigen oder was macht ihr auch dagegen, um das aufzubrechen? Was ist da so deine Wahrnehmung?
Ja, also natürlich ein guter Punkt und ist sicherlich ein Nachteil von großen Organisationen, dass es sehr, sehr lang dauert, sehr viele formale Prozesse gibt, bis letztendlich was dann auch beim Kunden oder bei der Front ankommt. Aber ich denke, das darf uns nicht davon abhalten, nicht trotzdem damit weiterzumachen. Und ich glaube, dass man lernt das auch. Und ich meine, das erste Projekt, das wirst du sicherlich auch bestätigen, Philipp, ist das Schwierigste. Und wenn man dann das zweite, dritte, vierte macht, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber es stimmt natürlich nicht. Es gibt viele Leuchtturmprojekte und würde ich sagen, nur ein Bruchteil kommt momentan dann wirklich beim Kunden an. Und wir versuchen natürlich auch an der Front, also unsere Kundenberater zu identifizieren, die sehr digital affin sind, die offen dafür sind, die das vorantreiben, die vielleicht auch so ein bisschen Early Adopter sind, die anderen mitreisen. Das ist sicherlich auch ein guter Weg, um die digitalen Themen voranzubringen. Aber da brauchst du natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, wer sich dafür eignet. Wer gerne auch mitarbeitet. Ich meine, oft ist es ja auch so, dass dann die Kundenberater, die machen das in ihrer Freizeit, sage ich jetzt mal, bei so digitalen Projekten mitarbeiten. Das ist nicht ihr Kerngeschäft. Ihr Kerngeschäft ist, die Kunden zu betreuen. Und ja, das in dem Spannungsfeld stehen wir halt auch.
Ich habe hier einen Spruch vorbereitet. Könntest du Stellung vornehmen? Und zwar wäre das, die Silos sind tot, lang leben die Silos.
Wie bitte?
Die Silos sind tot, lang leben die Silos.
Ah, okay. ja, ich würde sagen, es gibt Silo-Denken und das gibt es ja überall und jeder, sagen wir mal, pflegt auch nur sein eigenes Gärtchen oder möchte seinen eigenen Bereich voranbringen. Gerade deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man eben auch diese cross-functional Teams bildet, die so wie mein Team jetzt, wir haben nicht das Ziel, einen bestimmten Bereich voranzubringen, sondern ein Thema across the bank voranzubringen. Und also ich bin eben kein Mensch, der in Silos denkt und ich glaube, so muss man das einfach auch mehr fördern und auch zeigen, dass man damit auch Erfolg haben kann.
Sine, ganz geck gefragt, wenn du jetzt also ein Schulungsprogramm zu verantworten hättest, wie würdest du das machen? Bottom-up oder top-down?
Ich muss sagen, weder noch, eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt sehr gute Erfahrungen in letzter Zeit mit Peer-to-Peer-Learning gemacht. Und das muss ich auch sagen, das hat mein Arbeitgeber auch unterstützt. Ich habe einen Kurs in Harvard gemacht, eben zu Sustainable Business Strategies. Und dort hat man selber an einer Case Study gearbeitet, virtuell, aber hatte danach dann die Möglichkeit, sich Peer-to-Peer mit anderen auszutauschen. Und das habe ich ehrlich gesagt als sehr wertvoll empfunden, weil doch die Menschen unterschiedliche Wissensstände haben und man kann sehr viel voneinander lernen. Und es ist gar nicht so aufwendig, sondern man gibt einmal praktisch ein Thema, eine Case Study vor und lässt dann die Gruppe praktisch miteinander diskutieren, auch so ein bisschen im Sinne von diesen ganzen agilen der agilen Denkweise, alle sind auf einer Ebene, man bringt sich gegenseitig etwas bei. Es gibt vielleicht einen Moderator oder einer, der schlichtet, wenn es mal zu einem Konflikt kommt. Aber eigentlich diese Art Lernen würde ich jetzt bevorzugen.
Haben wir dann kein Bottom-up und auch kein Top-down, oder kann man da auch Komponenten rausziehen, die wichtig sind?
Ja, Bottom-up wäre natürlich sicherlich, dass einzelne Mitarbeiter auch sagen müssen, ich bin Experte in dem Thema, ich bin bereit dafür, den anderen was beizubringen. Also das ist sicherlich der Bottom-up-Approach. Und dann Top-down, würde ich sagen, ist die Definition der Rahmenbedingungen. Also welche Skills erachten wir jetzt als zukunftsweisend, in welchem Bereich braucht man wirklich Weiterbildung? Und das auf der einen Seite sicherlich das Skillset, was man heute braucht für den heutigen Job, aber dann auch das, was weiter hinausgeht, also was man dann in Zukunft braucht. Ich weiß nicht, das war in einem von den Podcasts, ich glaube, von der Annika de Vries von der Bundesbank. Sie meinte auch, es gibt diese, in der Bundesbank ist es ja sehr strukturiert dargestellt, eben die Skills, die man für den Job heute braucht, das ist die eine Box, in der darf man sich bewegen, und dann gibt es eben noch die Skills, die drüber hinausgehen. Und ich glaube, bei uns ist schon auch noch stärker der Fokus über die Skills, die drüber hinausgehen und für die Zukunft wichtig sind.
Hapert es an den Skills selbst? Sine, du hast anfangs gesagt, du sprichst die Sprache der Daten. Sprechen alle die Sprachen der Daten in der Bank? Ich meine jetzt nicht, dass die programmieren so wie du, ja, sondern verstehen, was man damit machen kann. Macht es Sinn, dass man dann auch diese Sprache lernt?
Ja, schwierige Frage, würde ich sagen. Ich meine, es war auch nicht abzusehen, dass, sagen wir mal, vor 5 Jahren, als ich promoviert habe, dass Daten mal so wichtig werden, ehrlich gesagt. Das war jetzt ein bisschen Zufall, muss ich auch sagen, dass ich jetzt eben in dem Bereich gut ausgebildet bin, dass mir das heute hilft. Ich denke, so eine gewisse Grundkompetenz im Daten- oder Data Literacy sollte eigentlich jeder heute mitbringen. Ob das jetzt unbedingt die Aufgabe der Bank ist, da jeden Einzelnen zu schulen, oder ob das die Selbstverantwortung ist, dass man sich da weiterbildet, lasse ich mal offen. Also ich persönlich würde sagen, man soll sich da selber weiterbilden, einfach, dass man ein gewisses Verständnis auch hat. Und ich sage das auch in Richtung Management, Top-Management, weil es ja oft auch darum geht, wie lange dauert ein Projekt, was kostet das, warum dauert es so lange? Und dann hilft manchmal zu verstehen, okay, die Daten sind, wie ich gesagt habe, in so vielen Systemen verstreut, wir haben rechtliche Hürden, die Daten zu integrieren und so weiter. Also dann, das erklärt natürlich dann auch fürs Management, warum manchmal was länger dauert, teurer wird oder vielleicht schlicht auch nicht umsetzbar ist.
Ich habe ein weiteres furchtbar undifferenziertes Zitat, wo ich dich bitten würde, das zu kommentieren, und zwar das Management als Flaschenhals der digitalen Transformation in Fragezeichen.
Ich würde sagen, das ist natürlich sehr pauschal jetzt, Philipp. Also man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich kann nur sagen, das Management, das ich bislang hatte im digitalen Bereich, die sind da Vorreiter und sehr, sehr offen. Die sind nicht der Flaschenhals, aber die Flasche hat vielleicht verschiedene Hälse in dem Fall, und es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle die Frage auch der Priorisierung. Also ist Digitalisierung jetzt wirklich die Priorität der Bank, oder geht es um, ich weiß nicht, ein verbessertes Risikomanagement, auch im Hinblick der ganzen Skandale, die in den letzten Monaten passiert sind. Manchmal überlappt sich das, dass man sagt, okay, mit Hilfe von digitaler Transformation kann man einen Teil der Probleme lösen, verbessern, aber manchmal muss man auch sagen, hat die Bank von oben her gesehen dann einen anderen Fokus, und dann, also das ist ein Strategiethema für mich auch.
Vielleicht konkretisiere ich es ein bisschen und mache es ein bisschen differenzierter, und zwar ist es der Titel auch von dem Kapitel, das ich selbst geschrieben habe, vor allen Dingen so ein bisschen auf meine Beobachtung der letzten Jahre ab, dass sich Führungskräfte aufgrund von unterschiedlichen Faktoren immer noch sehr schwer tun, sich tatsächlich auch in der Tiefe mit diesen Themen zu beschäftigen, sprich, es fehlt auch da an Kompetenz und auch an Zeit und Willen, das wirklich zu lernen und zu verstehen und sich auch mal hinzustellen, zu sagen, hey, das ist auch neu für mich und auch ich muss lernen, um dann im Prinzip da sprachfähig und handlungsfähig zu sein. Wie siehst du das aus einer Kompetenzperspektive? Müssen wir vielleicht auch andere Formen finden, wie Führungskräfte qualifiziert werden müssen? Brauchen wir vielleicht auch da andere Mechanismen? Weil natürlich ganz viele Führungskräfte auch in einem Hamsterrad drin sind und gar nicht die Zeit finden und dann das eben, wie du schon sagst, vielleicht auch nicht priorisieren. Also vielleicht so aus der Sichtweise das Zitat auch mal ein bisschen sehen.
Ja, verstehe ich. Ich würde sagen, was entscheidend ist, egal ob Mitarbeiter oder Führungskraft, ist das ganze Thema so Digital Mindset, also dass ich wirklich lerne, digital zu denken, dass ich die Situationen auch erkennen kann, wo macht eine digitale Lösung jetzt Sinn, und dazu brauche ich sicherlich ein gewisses Kompetenzlevel, sonst kann ich ja auch Chancen gar nicht sehen, und das brauche ich natürlich auch als Führungskraft, und ich meine, da kommt wieder das ganze Thema mit dem Zuhören. Ich muss natürlich auch wissen, an welcher Stelle muss ich zuhören, vielleicht auch erkennen, wo habe ich selber ein Defizit, wenn ich jetzt nicht verstehe, wie eine Normalverteilung funktioniert, jetzt mal eher was Technisches, aber dann muss ich mich eben mal hinsetzen und ich bin ein ganz großer Freund, dass ich es dann einfach mal bei Google nachlese oder mir ein YouTube-Video dazu anschaue und das kann auch eine Führungskraft machen. Aber ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass man erkennt, dass man ein Defizit hat oder etwas aufbauen muss. Ich würde es vielleicht eher positiv formulieren, um zu sagen, okay, das Skillset, was ich als Führungskraft habe, das hat vielleicht die letzten 10 Jahre funktioniert aber jetzt nicht in Zukunft. Ich glaube, da hapert es aber schon an der einen oder anderen Stelle nochmal, eben weil viele auch erfolgreich waren mit dem, was sie die letzten 10 Jahre gemacht haben. Dann fällt es natürlich ein bisschen schwerer zu sehen, okay, warum muss ich mir da jetzt was anderes aneignen?
Vielleicht ergänzend dazu müssen wir uns vielleicht auch zukünftig, und ich nehme mich da gar nicht aus, viel häufiger die Frage stellen, was wir zukünftig weniger tun, um dann auch Kapazitäten zu schaffen für das, was wir mehr tun. Weil ich habe mir einfach, wir reden ganz viel über, man sollte, man müsste, man muss das tun. Und Berater sagen uns, was wir alles tun müssen. Aber im Grunde genommen kommt das alles obendrauf und faktisch bleibt es ja trotzdem bei 24 Stunden pro Tag, also soweit ich informiert bin.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich meine, was du jetzt ansprichst, ich würde auch sagen, dieses ganze Thema Unlearn oder Entlernen, dass man auch so ein bisschen einen Teil von seiner persönlichen Festplatte frei macht für neue Kapazitäten. Und ich glaube, dass da haben jetzt auch Führungskräfte in der Corona-Krise natürlich einiges gelernt, auf das ganze Thema priorisieren, was muss ich als Führungskraft wissen. Und ich würde sagen, es wird zu wenig Fokus immer noch auf die Weiterbildung von Führungskräften gelegt oder eben, dass man sich persönlich weiterbildet. Ich meine, ich persönlich versuche zum Beispiel jede Woche 2 Stunden in Lernen, also in aktives Lernen zu investieren, sei es, dass ich einen Artikel lese, dass ich mir ein Video anschaue, dass ich einen Podcast höre zum Beispiel, ja genau, aber einfach, dass ich versuche, meinen persönlichen Horizont auch ein bisschen zu erweitern und ich denke, das ist das, was ich meine mit dem Digital Mindset, das würde ich von einer Führungskraft eigentlich erwarten, aber ist natürlich, wie du sagst, Philipp, nicht überall gang und gäbe. Ich unterteile ja dann die Welt immer gerne in die, sagen wir mal, die ältere Riege, die dann meint, mit den Skills, die sie die letzten 20 Jahre hatte, kommt man noch weiter. Und dann gibt es sehr viele moderne, neue, dynamische, die sicherlich diese ganzen digitalen Skills schon mitbringen. Und da muss man gar nicht sagen, schau dir mal was zum Thema Artificial Intelligence an. Das machen sie einfach selbstständig. Und ich glaube, das sind die Mitarbeiter, die wir ja auch haben wollen, die sagen, ich erkenne, ich muss mich da jetzt weiterbilden, mache ich. Und dann kriegt man eigentlich nur eine E-Mail und sagt, ich bin jetzt mal 2 Stunden weg, weil ich mache jetzt was zum Thema so und so. Also das würde ich jetzt erwarten. Das ist für mich das ganze Thema mit diesem Digital Mindset. Und das sind auch die Mitarbeiter, die wir haben wollen. Das sind wirklich ja gute Mitarbeiter.
Also die Mitarbeiter will jeder haben.
Ja, genau. Und die sind auch teuer.
Und um die zu bekommen, muss man sie ja auch ständig auch fit halten für Sachen, woran sie auch nicht kommen. Wie meinst du aber, schafft man das, wenn man auf diese wartet, die anderen zu motivieren, zu lernen? Es gibt ja verschiedene Lerntypen, so wie du, die dann gleich aktiv sind. Und es gibt auch andere, die warten, bis irgendetwas auf sie zukommt oder sie haben Berührungsängste. Was würdest du machen in deinem Umfeld, um die Menschen zu motivieren?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Core-Skill, würde ich mal sagen, von einer Führungskraft eben zu erkennen, welcher Mitarbeiter lernt wie und arbeitet wie und dann eben manchen kann man selbstständiges Lernen überlassen und andere, würde ich sagen, die brauchen eher dieses Guided Learning, dass man eben sagt, okay, im ersten Halbjahr machst du jetzt Fokus das. Das ist die Auswahl, du kannst auswählen aus 1, 2, 3, im zweiten Halbjahr machen wir dann das Thema. Ich glaube, das hängt vom Typ ab. Abholen muss man letztendlich alle. Aber ich glaube, das ist dann, was eine Führungskraft dann auszeichnet, dass sie eben erkennt, wer wie lernt. Oder vielleicht kann man ja auch zusammen lernen. Macht manchmal auch Sinn, dass man sagt, okay, man bildet eben Gruppen, die, ich sag mal, die Schüchterneren oder die jetzt vielleicht nicht so technisch ausgebildet sind, können zusammen eine Gruppe bilden und können dann da vielleicht sich weiterbilden. Und dann die anderen, die da vielleicht eher selbstständig lernen, die kann man ja eigentlich frei laufen lassen. Also die suchen sich dann schon, was sie brauchen. Aber hast du schon recht, gibt unterschiedliche Typen.
Gibt es bei euch diese Wahlmöglichkeiten oder damit verbunden auch die Frage, welche Lernmodi gibt es denn bei euch im Haus? Also kann man da sozusagen für unterschiedliche Lerntypen auch dann die richtigen Lösungen letztlich finden?
Ich würde sagen, der muss man ein bisschen unterscheiden, von welcher Art wir sprechen. Also wenn man, es gibt ja verschiedene Sachen, die man lernen kann. Und das haben wir die klassische Management-HR-Ausbildung, Projektmanagement-Ausbildung. Das ist bei uns noch ganz klassisch mit Präsenzunterricht und also jetzt mittlerweile eben Online-Unterricht, mehrere Tage. Das folgt einem gewissen Schema, was die ganzen so digitalen Skills angeht, aber auch das ganze Thema Diversity, Sustainability, also so ein bisschen auch Trendthemen. Da kann man sich selbstständig fortbilden. Da gibt es eine Plattform. Dann kann man sich eben ein Thema aussuchen und dann wird einem auch verschiedene Lernthemen vorgeschlagen. Also es gibt dann zum Beispiel Artikel zum Lesen, es gibt Online-Kurse, es gibt Präsenzunterricht, eben dieses Peer-to-Peer-Learning, wer sich schon meinte, gibt es. Also da kann man, aber es hängt sehr stark vom eigenen Antrieb ab.
Glaubst du, dass die Unternehmen mittlerweile schon so weit sind, wenn man sich jetzt als Mitarbeiter irgendwo hinsetzt und dann um eine halbe Stunde da auf YouTube sich befindet, dass das dann auch als Arbeit akzeptiert werden würde, wenn man sagt, hey, ich habe ein Problem und ich suche jetzt so ähnlich wie beim Kochrezept die Lösung. Ja, so, also so kenne ich das auch gerade von meinem eigenen Team. Wir haben ein Problem und dann wird halt überall erstmal recherchiert, was man halt so findet. Ja.
Also ich, das ist eine provokante Frage. Ich würde sagen, es wird in vielen Fällen nicht als Arbeit gesehen. Also das eben nicht als Kernarbeit. Kernarbeit hat am Computer in Excel und PowerPoint zu erfolgen oder am Telefon. Und habe ich beides auch schon in der gleichen Bank erlebt, eben, dass der eine Chef sagt, das kannst du in deiner Freizeit machen, der andere sagt, okay, finde ich super, dass du dich da selber weiterbildest, bringt uns sicherlich weiter. Erzähl doch im nächsten Teammeeting, was du gelernt hast und vielleicht auch, wie die anderen das nutzen können. Also ich glaube, das hängt sehr stark vom Rahmen ab, in dem man sich befindet. Und wie gesagt, ich bin jetzt in einem Umfeld, wo das sehr geschätzt wird, aber ich war früher in einem Umfeld, wo das vielleicht eher kritisch gesehen wurde. Und ich vergesse das manchmal, dass ich auch schon in so einem Umfeld war, aber das gibt es eben auch.
Auch wieder eine Frage von Leadership und auch Führungskultur.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass eben zukünftig zunehmend dieser moderne Transformations-Leadership-Style, dass der sich eben durchsetzt. Transformational, das wollte ich übersetzen, aber.
Gibt so manche Wörter für mich als Engländerin. Sehr schön, dass es sich nicht übersetzen lässt.
Ja, ich muss ja sagen, ich arbeite eben nur in Englisch, deshalb fällt mir manchmal auch das deutsche Wort ein bisschen schwierig dafür zu finden.
Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass es immer noch ganz viele Branchen gibt, wo man einfach auch sich einfach leichter tut, wenn man es mal übersetzt. Also ich bin da auch manchmal ein bisschen anfälliger, ein bisschen das zu mischen, aber ich versuche schon, auch immer disziplinierter zu werden, eine klarere Sprache zu wählen und wenn es nicht notwendig ist, dann eben auch die deutschen Begriffe zu nutzen, zumindest im deutschsprachigen Kontext.
Auf jeden Fall, ja. Habe ich letztens auch gelesen im Thema Data Literacy, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass es eigentlich hier um Datenkompetenz geht und das ist eigentlich ein schönes deutsches Wort auch dafür.
Genau so ist es. Ja.
Genau, Sina, die Bankenwelt, die verändert sich total. Die Schweiz ist ja sehr bekannt für Banken.
Ja.
Muss sie konkurrieren heutzutage mit China und diese Plattformgiganten? Wird das die Bankenwelt, wie wir das kennen, jetzt auch verändern?
Also ich kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen. Ich würde eben sagen, dass die Schweizer Banken wirklich noch den Vorteil des Heimatmarkts haben oder dieser Marke Schweiz, was Sicherheit, Vertrauen vermittelt, eben auch eine stabile Währung. Das ist sicherlich was wir den chinesischen Banken oder Plattformen voraus haben. Und dieses ganze Thema ja mit dem Home Advantage, nenne ich es mal, also die Vorteile des Heimatmarktes, die können wir momentan noch ausspielen. Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Ich würde sagen, es hält noch ein bisschen. Das gibt uns noch so ein bisschen Puffer, auch digital aufzurüsten. Vielleicht auch den einen oder anderen digitalen Zukauf zu machen, dass man sagt, okay, man kauft sie vielleicht auch Kompetenz ein, um sich dann zum Beispiel gegen den chinesischen Markt dann zu wappnen.
Jetzt würde ich gerne auch nochmal ein bisschen von dir hören, wenn jetzt ein junger Mensch, ein noch jüngerer Mensch als wir es sind, auf dich zukommen würde und sagt, hey, ich würde eigentlich gern so in das Banking-Umfeld einsteigen. Ist das etwas, was du nach und vor empfehlen könntest oder wir können es auch ein bisschen differenzierter machen. Was sind so die, aus deiner Sicht, so die Vor- und Nachteile, wenn man sich jetzt noch entscheidet, da in einem Bereich zu studieren, eine Ausbildung zu machen? Ist das nach wie vor was Empfehlenswertes?
Ja, ist auch eine schöne Frage, muss ich sagen, weil ich mich persönlich eben auch nie im Banking gesehen habe und ich würde auch heute noch sagen, wenn mich jemand fragt, bist du ein Banker, würde ich sagen, nein. Also einfach, weil ich vom Typus mich nie in einer Bank gesehen habe. aber eben war auch im Vorstellungsgespräch, habe ich so viele interessante Menschen getroffen, auch viele spannende Aufgaben, und das hält mich bis heute eigentlich so im Banking-Umfeld, dass ich auch sagen würde, das ist eine Industrie, die im Umbruch ist, da passiert extrem viel, würde ich sagen, die nächsten Jahre. Also es ist ein spannendes Umfeld, Geld wird es immer geben, vielleicht gibt es irgendwann nur noch Kryptowährungen, aber in, sagen wir mal, in Zahlungsmittel wird man auch immer brauchen, und es ist spannend, es ist sehr komplex auch, wie gesagt, hat auch viel mit Daten und Mathematik zu tun, also wenn man daran Freude hat, würde ich sagen, ist das sicherlich noch immer ein interessantes Umfeld, und wenn man ja auch sieht, was an Finanzmodellen aufgestellt wird, es gibt immer wieder neue Produkte, also da ist ja noch nicht so, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist, und das finde ich persönlich, macht es eigentlich spannend.
Sina, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcastes, und da haben wir, wenn du uns ja auch schon öfter mal gehört hast, am Ende immer zwei gleichbleibende Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Und ich würde gerne mal mit der ersten Frage anfangen, natürlich passend zum Digi-Kompetenz-Podcast, würden wir gerne von dir mal hören, wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst. Ja, was glaubst du, worauf wird es da in Zukunft drauf ankommen? Was wird besonders wichtig sein? Und du kannst jetzt einen Aspekt aussuchen, auch von ökonomisch, individuell, persönlich, ja, strategisch. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, ich glaube, das ist echt wichtig in Zukunft?
Ja, ich kann da nur noch mal sagen, betonen, was ich auch vorher gesagt habe, dieses ganze Thema mit diesem Digital Mindset eben, dass man anfängt, in digitalen Möglichkeiten oder Chancen und Risiken zu denken, dass man Businessmodelle, Prozesse entwickelt, zu sehen, wo gibt es eine digitale Lösung, wo macht sie Sinn, wo überwiegt sie, vielleicht in manchen Fällen macht es auch keinen Sinn, eben eine digitale Lösung, wenn es sehr individuelle Fälle sind, wie ich ja schon gesagt habe, mit den sehr großen Kunden, das sind teilweise sehr individuelle Fälle, das macht vielleicht keinen Sinn, dann da alles zu digitalisieren, also da wären die Kosten der Digitalisierung dann zu hoch im Gegensatz zum Nutzen, und ja, für mich hat das auch immer das ganze digitale Mindset hat eine sehr menschliche Komponente auch, dass man eben viele Mitarbeiter investiert, sie befähigt, das sehe ich für die Zukunft, dass man ihnen auch Selbstvertrauen mitgibt und sagt, du hast die richtigen Kompetenzen, wir brauchen dich, lauf los, finde eine Lösung für uns. Und ich glaube, nur dann haben wir auch eine Chance, mit Tech-Playern zu konkurrieren, ehrlich gesagt. Und da muss man auch ein bisschen mutig manchmal sein.
Liebe Sina, um die Ecke komme ich jetzt mit der schwierigeren Frage. Die absoluten No-Gos für die Zukunft in der digitalen Kompetenzentwicklung.
Also ich glaube, No-Go ist das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, dass man das Glas halt immer halb leer sieht, dass man immer die Risiken sieht, was kann alles schiefgehen, was sind die Probleme, das hält uns auf. Also natürlich brauchen wir ein gewisses Risikomanagement und müssen auch mit den Risiken adäquat umgehen, aber man muss wirklich mutig voranschreiten. Ich glaube, No-Go ist so ein Closed Mindset, dass man sagt, okay, ich bin da in meiner Welt, wir haben es immer so gemacht, wir werden es weiterhin so machen. Ich glaube, dann sind wir auf der Verliererspur, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man muss sich öffnen, sowohl der Technologie, den Daten, aber auch den neuen Marktplayern, wie du gesagt hast, in China. Ich meine, es bringt uns nichts, wenn wir hinstellen und sagen, glaube ich nicht dran. Ich meine, wenn sie irgendwann dann wirklich hier uns Kunden abwerben, dann ist die Realität da. Jetzt momentan haben wir noch die Chance, was zu verändern. Also wie gesagt, ich würde sagen, ein No-Go ist dieses in seiner Blase bleiben und verharren.
Ein Schlusswort ganz nach meinem Geschmack, und ich würde es einfach beschreiben mit: Den Mutigen gehört die Welt. Ja, das ist ja
auf jeden Fall
auch der Grund, warum wir hier gemeinsam sitzen. Liebe Sina, ganz herzlichen Dank. Ein super cooles, interessantes Gespräch mit vielen Einblicken, nicht nur in das Thema Kompetenzen, sondern auch in die Bankenwelt. Sicherlich immer noch eine ganz faszinierende, spannende Branche. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr Interesse haben am Thema Banking, digitale Kompetenz, wir haben das Handbuch der digitalen Kompetenzentwicklung herausgegeben mit vielen spannenden Einblicken. Und da gibt es auch einige Kapitel, beispielsweise von den Volksbanken, beispielsweise von der Bundesbank, die sich auch mit den Themen auseinandersetzen.
Genau. Und heute haben wir gelernt, wie man von den Schweizer Bergen in die Credit Suisse kommt, wo man dann auch also viele Flaschenhälse hat, die dann auch alle Richtung Zukunft gedreht sind und wo man auch lernt, die Sprache der Daten zu sprechen. Also das war das Gespräch mit Dr. Sina Wolfmeier, Head of Top 100 Client Delivery und Vice President for Data Analytics and Data Strategy bei den 100 Top Clients bei Credit Suisse. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine spannende Idee haben für jemanden, der bei uns im Podcast unbedingt dabei sein muss und uns noch nicht hört beim Joggen, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail unter podcast@i40.de. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast erfahren Sie ja, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und Piramin und Ankoak, Philipp Ramin und Ankoak freuen sich auch ganz arg, wenn sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent.